Einen frohen Sabbat wünsche ich allen. Wie der Simon schon gesagt hat, wir waren ein paar Wochen nicht da, zwei. Und ist schön, wieder hier zu sein. War natürlich auch schön, drüben zu sein, muss ich gestehen. Aber zu Hause zu sein ist natürlich wieder was anderes. Habe auch für mich persönlich was mitgebracht, was ich jedes Jahr mitbringe. Ich hatte gedacht, gestern wäre es vorbei. Aber ich glaube, der Jetlag hat mich doch wieder eingeholt. Wir sind am Donnerstag früh gekommen. Und nachdem ich den ersten Tag gut geschlafen habe, habe ich gestern Nacht nicht so gut geschlafen. Aber wir haben heute früh ja in der Sabbatschule gelernt, beziehungsweise die ganze Woche, wie Jesus die ganze Nacht über durchbetete. Und ich habe es heute früh nicht erwähnt, aber was mich wunderte, ist, dass er am nächsten Tag so frisch war. Und das kann nur göttliche Macht hinbekommen haben, nachdem er die ganze Nacht gebetet hat, dass er so frisch sein konnte. Und das wird auch dann mein Gebet sein, vor allem. Nur eine kurze Ankündigung, bevor wir zusammen beten wollen. Was diese Predigt heute anbelangt, eigentlich wollte ich sie schon lange vorher predigen. Das Problem ist, dass es eigentlich ein Mehrteiler ist. Und wie macht man das in einer Gemeinde? Wenn man alles in eins setzt, dann ist es zu überfüllt, wollte ich nicht. Und nichtsdestotrotz kam irgendwann mal der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, okay, mache ich es einfach mal. Und dann irgendwann mal wird es halt dann fertig. Und wir wollen noch mal kurz beten, bevor ich beginne mit dem Bibelstudium oder mit der Betrachtung. Und ich bitte euch, dass ihr euer Haupt dazu neigt. Unser himmlischer Vater, ich danke dir jetzt für diesen Sabbattag. Danke, dass wir hier sein können, dass wir gesund sein dürfen. Danke, dass wir uns austauschen durften, auch in der Sabbatschule, dass wir diese besonderen Themen haben. Und danke dir, dass wir jetzt dich loben durften, dass wir dein Wort hören dürfen. Herr, aber wir kommen vor dich als schwache Menschen und nicht im Besonderen. Und ich bitte dich, dass du unsere Schwachheit wegnimmst und überdeckst mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit, mit Christi Gerechtigkeit. Ich bitte dich, dass du jetzt an unseren Herzen wirkst, dass du zu meinem Herzen sprichst, dass du mir hilfst, die rechten Gedanken zu haben, gute Konzentration und dass dein Heiliger Geist mich benutzen kann. Und so bitte ich dich, dass du uns allen hilfst, die Worte, die du für jeden von uns persönlich hast, zu verstehen und aufzunehmen. Und halte doch bitte alles Störende fern. Ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen. Heute Vormittag wird es beginnen mit den Seligpreisungen. Und ich möchte dazu, dass wir Matthäus Kapitel 5 aufschlagen. Seligpreisungen. Und während wir Matthäus Kapitel 5 aufschlagen, möchte ich kurz eine Einführung machen zu der Bergpredigt insgesamt. Und die Bergpredigt ist vor allem beschrieben im Matthäusevangelium. Matthäus hat es ausführlich, wenn man so will, beschrieben. Lukas hat auch was von der Bergpredigt geschrieben, allerdings in sehr kurzer Fassung. Und wenn wir uns Matthäus mal anschauen, diejenigen, die sich damit beschäftigen, mit der Entstehung und mit der Schreibart und Weise, dann sehen wir, dass Matthäus vor allem gewisse theologische Aspekte hervorheben will. Und so ist es faszinierend, wenn Matthäus sein Evangelium schreibt, dass er eine Parallele zieht zu dem Volk Israel durch das Leben Jesu hindurch. Beispiel, wir sehen in Matthäus Kapitel 2, dass die Familie von Jesus nach Ägypten zieht und dann von Ägypten natürlich wieder zurück nach Israel. Das haben wir in keinem anderen Evangelium. Dann sehen wir weiterhin, dass die Taufe von Jesus stattfindet. Gut, das haben wir natürlich in jedem der Evangelien. Aber in 1. Korinther 10 beispielsweise vergleicht Paulus die Taufe mit dem Auszug damals von dem Volk Israel aus dem Land Ägypten, als sie durchs Meer hindurch gingen. Also sehen wir zweite Parallele hier, eine Chronologie. Und danach sehen wir Jesus 40 Tage lang in der Wüste. Interessant, oder? Was war nach dem Auszug aus dem Land Ägypten mit dem Volk Israel? 40 Jahre in der Wüste. Ganz interessant. Und dann sehen wir, dass Jesus vor der Bergpredigt wird noch erwähnt, dass er bereits mit einer Verkündigung anfängt, und wir sehen im Kontext, dass er bereits anfängt zu heilen und andere Dinge zu tun, auch am Ende von Kapitel 4. Also Wundertaten, die wir auch sehen, wie Gott Israel bereits beim Auszug, aber dann auch in der Wüste geführt hat durch verschiedene Wundertaten. Und interessant ist, dass nach dem Auszug aus Ägypten durch das Tote Meer, was kam dann? Dann kam ein gewisser Berg für das Volk Israel, oder? Und was fand auf diesem Berg statt? Die 10 Gebote, die Verkündigung der 10 Gebote. Und interessant ist, wenn wir die Bergpredigt von Jesus sehen, dann sehen wir, dass gewisse Aspekte vor allem aus den 10 Geboten näher und tiefer in ihrer geistlichen Bedeutung erklärt werden. Also interessant ist dieser Vergleich, den Matthäus hier ganz bewusst zu geben scheint. Und in Bezug darauf, wenn wir sehen, dass die Bergpredigt Aspekte von Gottes Charakter, von Gottes Gesetz klarer darstellt, von seinen Anforderungen oder seinen Ansprüchen an uns als Menschen. Unter diesem Hintergrund ist es besonders interessant, wenn wir uns mit der Bergpredigt und jetzt erst einmal mit den Seligpreisungen beschäftigen. Aber weiterhin ist es interessant, dass Matthäus nicht jedes Detail hier erwähnt. Und darum ist es gut, dass wir 4 Evangelien haben. Manche Menschen fragen sich vielleicht, okay, warum haben wir 4? Ist das nicht alles in 1 komprimiert? Nun, aus der Perspektive von 4 Personen ergibt das Ganze viel mehr Inhalt. Wenn ich etwas aufschreiben würde, wäre es wahrscheinlich, selbst wenn jedes Wort wahr ist, doch anders, wie wenn Robert es aufschreiben würde oder jemand anders. Obwohl alles wahr wäre, ja, wäre es doch eine andere Perspektive. Und so sehen wir das, wenn die Bergpredigt stattfindet, dann hat Jesus bereits einige Monate gewirkt. Und wir lesen das Ganze auch bei das Leben Jesu oder beziehungsweise in dem Buch Das bessere Leben, was auch die Bergpredigt darstellt, dass Jesus bereits einige Monate gewirkt hat, und er hat zuerst in Judäa gewirkt, dann zog er sich zurück nach Galiläa, und in dieser Zeit ist dann die Bergpredigt anzusiedeln. Er hat ja auch seine 12 Jünger bereits berufen, nachdem wir, wie wir auch heute gehört haben, die ganze Nacht durchgebetet hat. Und das bedeutet, es ist zwar nicht die erste Verkündigung von Jesus, aber die erste Verkündigung in diesem Ausmaße. Die erste ganz große, wenn man so will. Es ist etwas ganz Besonderes bei der Bergpredigt. Wir sehen, dass viele Menschen da sind. Sie kamen von überall her. Sie kommen sogar aus Judäa. Sie kamen aus dem Gebiet der 10 Städte. Das Gebiet der 10 Städte, das, wie wir wissen, auch besiedelt war von Römern beziehungsweise anderen Heiden, aber teilweise, also 50-50 ungefähr, man kann es natürlich nicht genau einschätzen. Also Jesus hat zu diesem Zeitpunkt eine große Aufmerksamkeit bereits auf sich gezogen. Auch Johannes der Täufer hat natürlich dazu selbstverständlich beigetragen. Und in diesem Kontext passiert jetzt die Bergpredigt. Und interessant ist, wie Schwester White in Das bessere Leben es beschreibt, dass vor allem in Bezug auf die Jünger sehen wir, dass Jesus ganz bestimmte Menschen auswählte, die er für seinen Dienst ausbilden konnte. Und da heißt es, sie waren nun lange genug mit ihm zusammen, um bis zu einem gewissen Grad von seiner göttlichen Sendung überzeugt zu sein, die Jünger. Auch das Volk hatte eindeutige Beweise seiner Macht gesehen, zum Beispiel die Heilungen. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, dass Jesus die Grundsätze seines Reiches darlegen konnte, damit sie dessen wahre Natur verstanden. Das bedeutet, was Jesus jetzt macht, ist im Prinzip etwas komplett Neues. Er hat ja schon gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber er hat noch nicht die Details in diesem Ausmaße dargestellt. Und die Spannung, wir können uns fast schon hineinversetzen, muss groß gewesen sein. Wir lesen weiterhin in Das bessere Leben. Die 12 Jünger spürten, dass etwas Außergewöhnliches zu erwarten war. und drängten sich um ihren Meister. Aus den Vorgängen am Morgen, sprich, dass er die 12 Jünger erwählt hatte, schlossen sie, dass Jesus über sein Reich sprechen würde, dass er bald aufrichten würde. So hofften sie. Auch bei der Menschenmenge herrschte eine gespannte Erwartung und die Gesichter offenbarten großes Interesse. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, wir wissen, dass die Juden damals, inklusive den Jüngern, eine andere Vorstellung von dem Messias hatten. Sie erwarteten ein großes weltliches Reich, das den Römern Paroli bieten würde und dann letztendlich natürlich eine Herrschaft etablieren würde, eine irdische Herrschaft. Dieses Denken war fest verankert und die Erwartung war jetzt ganz groß, dass jetzt irgendeine großartige Rede kommen würde. Und Schwester White beschreibt es auch so wunderbar, dass auch die stolzen Ambitionen der Menschen, der Pharisäer, der gewöhnlichen Menschen angeregt worden zu träumen, endlich aus der Knechtschaft der Römer befreit zu werden, zum Beispiel. Endlich führende Positionen zu haben, nicht den Römern untergeordnet zu sein. Endlich nicht mehr die Armut zu haben, sondern den Reichtum der römischen Soldaten beispielsweise, was im Vergleich zu ihnen natürlich sehr groß war. Also ein größerer Wohlstand als die gewöhnlichen Bauern. Das bedeutet, gewisse Ambitionen, eine große Spannung. Wir können uns förmlich vorstellen, wie man fast schon eine Stecknadel fallen lassen könnte und sie hören würde. Alle sind gespannt, was wird Jesus jetzt dieser großen Menschenmenge sagen? Die Spannung ist groß und Jesus, das Erste, was er spricht, er erhebt seine Hand, er will sprechen und sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und der Schock ist groß. Das hatte keiner erwartet. Jesus sagt etwas komplett anderes, als jeder erwartet hatte. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jesus spricht von einem Reich, tatsächlich. Aber er spricht von geistlich Armen. Nun, wenn wir das Ganze uns betrachten aus der Perspektive von damals, so war geistliche Armut nicht sehr angesehen. Und wir werden uns natürlich noch beschäftigen, was das bedeutet. Aber die Pharisäer hielten sich für geistlich reich. Diejenigen, die gut ausgebildet sind, das jüdische Volk, das privilegierte Volk, diejenigen, die Gott sehr nahe sind. Aber das sind nicht diejenigen, die die Seligpreisung die erste abbekommen. Und das Reich, es sind die geistlich Armen. Also der Schock muss tief gesessen haben. Und um kurz anzuschauen, was es mit diesen Armen auf sich hat, aber bevor wir das tun, möchte ich gerne im besseren Leben etwas lesen, was sehr interessant ist. Und zwar die Seligpreisungen. Es heißt, die Seligpreisungen beschreiben eine aufsteigende Folge der Erfahrungen eines Christen. Interessant, es ist keine isolierte Art und Weise, die hier beschrieben wird, sondern eine aufsteigende Folge der Erfahrungen eines Christen. Und wir können sehen, wenn Matthäus vorher sehr systematisch alles schildert, dann sehen wir auch, dass diese Seligpreisungen systematisch sind. So können wir zum Beispiel sehen in Matthäus 5, Vers 3, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja? Und dann geht es weiter, sie sollen getröstet werden, sie werden das Land erben und so weiter. Und dann sehen wir aber in Vers 10 eine Wiederholung. Dann heißt es, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir sehen, als wäre hier eine Sequenz eingebettet mit Anfangspunkt und Endpunkt. Natürlich nach Vers 10 kommt noch Vers 11 und 12, was lediglich aber eine genauere Beschreibung ist, wenn wir genauer drauf schauen von Vers 10. Es bezieht sich eigentlich ebenfalls auf diejenigen, die verfolgt werden. Ja? Wir sehen hier eine aufsteigende Reihenfolge der christlichen Erfahrungen. Unglaublich. Und es heißt weiterhin das bessere Leben, über die Menschen von damals, obwohl sie diese Botschaft für kurios halten, sie öffneten ihm ihr Herz und während sie seinen Worten lauschten, offenbarte ihnen der Heilige Geist etwas von der Bedeutung dieser Lektion, die Menschen in jedem Zeitalter lernen müssen. Die Bergpredigt und vor allem jetzt die Seligpreisungen sind eine Lektion, die für Menschen in jedem Zeitalter relevant sind. Das heißt für uns ebenfalls. Und vor allem diese Sequenz an christlichen Erfahrungen ist etwas, was jeder von uns als Christ erleben, erfahren soll. Nun, jetzt gehen wir aber zu dem Text selbst, geistlich Arme. Und es ist interessant, dass hier Jesus sehr positiv spricht über die geistlich Armen. Denn wenn wir Offenbarung Kapitel 3 mal kurz aufschlagen, als Querreferenz, ein sehr bekannter Text für uns, dennoch wollen wir ihn aufschlagen, Offenbarung Kapitel 3. Und da sehen wir in Vers 17, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts, und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Das bedeutet, hier haben wir ebenfalls eine Armut, die Jesus anspricht an die Gemeinden, beziehungsweise hier an die Gemeinde in Laodicea. Und bei dieser Armut gibt es keinen Lob und keine Seligpreisung, sondern einen Tadel. Letztendlich heißt es, wenn der Zustand sich nicht ändert, dann speie ich euch heraus aus meinem Mund. Das bedeutet, wir sehen hier zwei unterschiedliche Arten von Armut. Zwei unterschiedliche Arten. Die eine kriegt eine Seligpreisung ab, die andere einen Tadel. Unterschiedliche Arten. Und das Interessante ist, in Vers 17 wird auch erklärt, wie es dazu kommt. Heute Vormittag bei der Lektion haben wir festgestellt in Johannes Kapitel 17, dass das Wort Erkennen häufig vorkommt. Und dieses Wort haben wir in Offenbarung 3, Vers 17 ebenfalls. Denn da heißt es, und du erkennst nicht. Offenbarung Johannes 17, Vers 3 heißt es ja, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Aber diese Gemeinde hier, sie erkennt nicht. Das ist das Entscheidende. Das ist der Grund, warum der Tadel hier ist. Sie erkennen ihre Armut nicht. Zurück zu Matthäus Kapitel 5. Und wir sehen, dass es sich hierbei um eine Art von Armut handelt, die ihren Mangel erkennt. Es geht dabei um Menschen, die erkennen, dass sie vor Gott arm sind, dass sie sündig sind, dass sie Mangel haben. Das ist das Entscheidende. Und die Menschen preist Jesus hier glückselig. Wir wollen auch noch lesen in dem besseren Leben. Und wir sehen, das steht auf Seite 14, damals waren die Leiter der Juden überzeugt, von Gott reich beschenkt zu sein. Dann wird eingegangen auf das Gebet des Pharisäers, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Wir kennen das, was Jesus erzählt hat, nicht wahr? Das drückt das Selbstverständnis seiner Genossen und auch eines großen Teils der jüdischen Volkes aus. Jesus hatte ihnen den Segen angeboten, aber sie hatten sich verächtlich von seinem Gnadengeschenk abgewendet. Aber in der Menge, die Jesus zuhörte, gab es einige, die sich ihrer Armut vor Gott bewusst waren. Ähnlich wie Petrus, der nach dem wunderbaren Fischzug sagte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, erkannten manche in seiner Gegenwart, dass sie geistlich jämmerlich, arm, blind und nackt waren. Ebenfalls der Bezug auf Offenbarung 3, Vers 17. Diese Menschen sehnten sich nach der rettenden Gnade Gottes. Der erste Satz von Jesus erweckte in ihnen neue Hoffnung. Sie spürten, dass ihr Leben unter dem Segen Gottes stand. Und das bedeutet, hier geht es nicht um Menschen, die einfach nur arm sind, geistlich, sondern die erkennen ihren Zustand. Das ist das Erste und das Zentralste. Sie erkennen ihren geistlichen Zustand. Es ist faszinierend für mich, dass in diesen Seligpreisungen diese erste Gruppe bereits ihnen wird zugesichert, ihrer ist das Reich der Himmel. Und wir haben vorhin natürlich gehört, es ist eine Sequenz, es ist eine aufsteigende Erfahrung. Aber dennoch, da beginnt bereits das wunderbare Werk, das Christus in uns vollbringen möchte und vollbringen wird. Und wir lesen ebenfalls auf Seite 15 von Das bessere Leben, bevor Christus einen Menschen, dessen Schuld vergibt, macht er ihn reumütig. Das heißt, der Schuldvergebung geht Reue bzw. das Bewusstsein der Sünden voraus. Das setzt aber voraus, dass wir unsere Sünden erkennen, unseren Zustand erkennen und bekennen. Und das ist scheinbar ein Problem. Wenn wir davon ausgehen, und ich gehe davon aus, dass wir alle davon ausgehen, dass, dreimal ausgehen, ja, dass wir alle glauben, dass die letzte Gemeinde wir sind, sprich die Gemeinde zu Laodicea, und dass es nicht einfach nur ihr seid oder die sind, dann bedeutet das im Umkehrschluss, wenn Jesus das tadelt bei uns, das betrifft auch mich. Ich bin auch ein Teil davon. Nicht nur der Nachbar. Manchmal haben wir in unseren Gedanken automatisch, und es ist in unserer menschlichen Natur, dass wenn irgendein Tadel kommt, dann haben wir vielleicht jemanden gerade im Kopf, ja, auf den das genau besonders gut zutrifft. Aber dieser jemand ist meistens nicht ich. Das könnte mein Nachbar sein, das könnte jemand, der hinten sitzt, sein, das könnte jemand, der vorne steht, sein, das könnte der Prediger sein, das könnte jeder sein, aber irgendwie kommt der Bezug zu mir so selten rüber, dass ich jemand bin, der in Offenbarung 3, Vers 17 getadelt wird. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich es tatsächlich bin, und jeder von uns hier auch, dass es Dinge in meinem und deinem Leben gibt, die Gott als sündig, als schlecht ansieht, die ich aber selbst oder du selbst nicht als solche erkennst. Ich wiederhole nochmal, der Gedanke ist, es gibt Dinge bei uns, die vor Gott absolut sündig sind, seien es Charakterzüge, seien es Gewohnheiten, seien es Gedankengänge oder gewohnheitsmäßige Handlungen, wie auch immer, die Gott für arm, blind und erbärmlich verachtet. Aber ich selbst denke, entweder denke ich, es ist in Ordnung, oder ich denke, nun, es ist nicht so schlimm. Wir kommen zu den Begründungen gleich noch näher. Und das ist etwas, was wir erstmal schlucken müssen. Das ist etwas, was wir erst einmal sehen müssen, dass das ein großes Problem für uns darstellt. Nun, aber wir wollen uns mal kurz Gedanken machen, was für Hindernisse es sein könnten. Ich habe ein paar bereits erwähnt, aber häufig denken wir uns doch, dass dies oder dasjenige, was wir tun, was wir an Charakterzügen haben, zwar nicht so optimal ist, aber es ist ja nicht so schlimm. Das ist eine Möglichkeit. Oder es kommt die Frage auf, ja, die Bibel sagt es zwar, oder Schwester Weid schreibt zwar, das verstehe ich schon, aber ich verstehe nicht, warum das so ist. Warum sollte das falsch sein? Ich verstehe das nicht. Also mache ich so, wie ich es verstehe, nicht wahr? Oder wo wir besonders gut darin sind, in unserer menschlichen Natur ist, wir finden Begründungen. Da sind wir Experten. Ja, es ist falsch, aber ich konnte ja gar nicht anders. Aber die Voraussetzungen waren schlecht. Aber Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt, Punkt. Oder wir schauen einfach auf Menschen. Das machen wir auch besonders gerne. Ja, das ist zwar der biblische Standard, aber der und der macht es ja auch. Und generell, schau dir mal den Prediger an, schau dir mal den und den an. Wenn der so ist, ich bin nur ein gewöhnliches Gemeindeglied, nicht wahr? Das sind gewisse Denkweisen. Man kann sie natürlich adaptieren auf jeden persönlich. Das sind nur gewisse Denkweisen, die bei uns sicherlich vorkommen. Und das höchste der Gefühle ist dann auch noch, wenn wir versuchen, gewisse Charakterzüge, Fehler, Sünden biblisch zu begründen und zu entschuldigen. Das ist dann noch das höchste der Gefühle. Das bedeutet, beispielhaft, was ich auch schon gehört habe, ja, Jesus hat auch zu den Pharisäern so und so gesprochen. Jesus hat auch sie beschimpft, zum Beispiel. Ne? Also in manchen Umständen ist es in Ordnung. Und da trifft es wirklich zu, dass wir Johannes 17, Vers 3 greift und auch was wir in der Sabbatschule am Vormittag gehört haben, dass wir Jesus nicht so erkennen, wie er ist. Dass wir die Bibel nicht so verstehen, wie sie zu verstehen ist. In Schritte zu Jesus beispielsweise in Kapitel 1 wird beschrieben, wie Jesus sich zu Menschen verhielt. Und da heißt es ganz klar, dass er ihnen suchte, Liebe zu zeigen. Und wir sehen so viele Beispiele in der Bibel. Aber wo Tadel nötig war, tat er es auch, aber er tat es mit Tränen in der Stimme. Wo sehen wir das? Das heißt, wir sehen es nur im Kontext, wenn wir mehr und tiefer uns damit beschäftigen. Und das ist ein Unterschied, ob ich jemanden aus Liebe mit Tränen in der Stimme beispielsweise tadle oder ich es reaktionär tue, weil mir jemand auf den Fuß getreten ist. Ist ein Unterschied. Nun, aber eine Sache, die mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat, lesen wir in Das bessere Leben, Seite 15, und da heißt es, wer selbstzufrieden von sich meint, er sei schon in Ordnung und ein ziemlich guter Mensch, der versucht nicht, die Gnade und Gerechtigkeit zu empfangen, die Christus schenken will. Ein stolzer Mensch spürt kein Bedürfnis und verschließt sich daher gegenüber ihm und seinen unermesslichen Segnungen. In einem solchen Herzen ist kein Platz für Jesus. Wer sich selbst für reich und ehrenwert hält, bittet nicht vertrauensvoll um den Segen Gottes und empfängt ihn auch nicht. Weil er meint, er brauche nichts mehr, geht er leer aus. Der Stolz lässt es uns nicht zu, dass wir Dinge so annehmen, wie sie sind. Und das ist kein Einzelfänomen. Manchmal haben wir dieses Denken, ich bin von Natur aus demütig. Habe ich schon gehört. Und oder ich wurde so erzogen, ich wurde anders erzogen oder wie auch immer. Aber Fakt ist, dass wir alle mit einer sündigen Natur auf die Welt kommen. Und dass wir gar nicht erst großartig den Stolz fördern müssen, der ist ja schon da. Und wenn er noch gefördert wird, dann bricht er erst so richtig aus, nicht wahr? Das bedeutet, ich kann mich damit einschließen. Egal wie ich erzogen wurde, welche Handlungsweisen ich habe, aus Gewohnheit und Erziehung. Und Erziehung macht viel aus, nach außen, aber wie schaut es innen aus? Das ist eine andere Frage. Und das bedeutet, diese Tendenzen, dieser Stolz, der in uns ist, der macht es uns unmöglich, die Bedürftigkeit, die wir haben, zu erkennen. Das heißt, Jesus bietet uns Dinge, er bietet uns kostenlose Geschenke an und wir merken nicht, dass wir sie brauchen. Der Stolz verschließt uns so sehr die Augen, dass wir unsere Sündhaftigkeit nicht so sehen, wie sie ist. Und der Punkt ist der, wir sind alle hier in der Gemeinde und ich gehe davon aus, dass wir uns prüfen und jeder von uns wird sicherlich zugeben, die eine oder andere Sünde oder Fehler oder Charaktermängel, was auch immer, zu haben, die uns auffallen. Und das würden wir auch in einem kleineren Kreis oder zwischen Freunden oder auch in einem größeren, je nachdem was, auch mal zugeben. Fakt ist, dass hier nicht die Dinge angesprochen werden, sondern die, die noch tiefer stecken, die wir nicht zugeben würden, die wir leugnen würden. Und das bewirkt der Stolz, der in uns ist. Da heißt es weiter, wer aber erkennt, dass er sich nicht selbst retten und aus eigener Kraft nichts Gutes vollbringen kann, der weiß die Hilfe Christi zu schätzen. Solche Menschen sind die Armen durch den Geist Gottes, die er glücklich preist. Der Stolz. Ein paar Worte zu dem Stolz. Es gibt unglaublich viele Zitate und ich persönlich mache das immer mal wieder, wenn ich Dinge studieren will, Heutzutage haben wir gute moderne Technologie, ein Weitprogramm und andere Dinge. Und wenn man da mal stolz eintippt, kann man viele Dinge darüber nachlesen. Aber wir lesen im Bilder von Reich Gottes, Seite 148. Die erste Voraussetzung dafür, dass wir bei Gott angenommen sind, ist die, dass wir unsere eigene Unzulänglichkeit, unsere geistliche Armut und Sündhaftigkeit eingestehen. Nun, das haben wir gerade schon festgestellt. Ja, das ist die erste Voraussetzung. Aber jetzt, Seite 150. Nichts ist für Gott so beleidigend und für den Menschen selbst so gefährlich wie Stolz und Selbstzufriedenheit. Und jetzt passt auf. Von allen Sünden kann man sie am schwersten überwinden. Von allen Sünden ist das das Gefährlichste, das am schwersten zu überwinden ist. Egal welche Sünde uns jetzt in den Kopf kommt, das ist das Schwerste. Stolz und Selbstzufriedenheit. Und genau diesen Zustand sehen wir bei der Gemeinde zu Laodicea. Stolz und Selbstzufriedenheit. Gewisse Dinge können wir vielleicht eingestehen, aber gewisse Dinge nein. Aber wie äußert sich Stolz? Und das wäre jetzt ein eigenes Thema, aber ich will ein paar Gedankenanstöße einfach mal geben. Wie könnten wir dann in uns persönlich Tendenzen zum Stolz erkennen? Wäre doch wichtig, wie können wir so etwas erkennen, nicht wahr? Nun, Stolz ist ja gegensätzlich zur Demut, nicht wahr? Das bedeutet erhöhen statt erniedrigen, nicht wahr? Sich selbst hervorheben, anstatt seine Armut zu gestehen. Und das können wir ganz praktisch sehen im Alltagsleben oder auch in der Gemeinde selbst oder in welchen Entscheidungen wir auch mit anderen sind. Ist meine Meinung mehr wert als die der anderen? Ich meine jetzt nicht tendenziös, ob meine richtiger ist. Natürlich, wenn die Bibel etwas sagt, dann stehe ich dazu und das ist kein Stolz, wenn ich das auch vertrete, nicht wahr? Aber prinzipiell ist meine Meinung, sehe ich sie persönlich, höher oder mehr wert als die Meinung anderer? Oder nehme ich auch Meinungen von anderen an? Ratschläge, Zurechtweisungen, wie auch immer. Lassen wir uns ermahnen oder bleiben wir bei unserer Meinung? Gerade Empfindlichkeit, wenn jemand uns ermahnt oder wenn das Wort Gottes uns anspricht oder Verletzlichkeit, ist ein Andeuter dafür, dass ich verletzt wurde. Und natürlich basiert Glaube ja nicht auf Empfindungen. Allein wir wissen, dass wir Empfindungen haben, die schlecht sind, aber das bedeutet nicht, dass ich mich nicht richtig entscheiden kann, nicht wahr? Aber wenn ich diesen Tendenzen nachgebe, dieser Verletzlichkeit, dieser Empfindlichkeit, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Stolz noch da ist. Ein weiterer Punkt, Schwester Weid beschreibt das auch sehr gerne, wie reagieren wir auf Fehler anderer? Was ist meine natürliche Reaktion, wenn jemand mir Schlechtes tut? Und ich spreche hier nicht einfach zu euch, ich spreche zu uns. Wir hatten unser Vater im Himmel, das bedeutet mich auch. Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wie reagieren wir auf Fehler anderer? Und ein interessanter Punkt, den ich noch bringen will und habe ich noch ein Beispiel dafür, ist, wie schaut es mit Ansprüchen aus an andere? Sind meine Ansprüche an andere manchmal höher als die an mich selbst? Meine Erwartungen, was andere für mich tun sollten oder wie sie reagieren sollten oder wie sie als Christ sein sollten, höher als die ich vielleicht für mich selbst habe. Ein Beispiel, das es vielleicht illustrieren kann. Wir alle kennen die Handlungsweise von Kauf und Verkauf, nicht wahr? Und wir kennen, ich will jetzt hier keine Pauschalen ziehen, aber man hat so diese Vorurteile gegenüber Autohändlern zum Beispiel. Und man hat sicherlich auch schon mitbekommen oder vielleicht selbst erlebt, wenn man sein altes Auto verkaufen will, dann wird jedes kleine Ding so bemängelt, nicht wahr? Puh. Also ob das noch so viel wert ist, ich weiß nicht. Und dann wird der Preis nach unten gesenkt, nicht wahr? Ist natürlich auch irgendwo Taktik, damit man Profit macht. Dann aber, wenn das Auto gekauft ist, dasselbe Auto verkauft werden soll, na dann sind die Fehler nicht so schlimm, nicht wahr? Das kostet nur so wenig und ich kenne da denjenigen und so weiter. Das bedeutet, manchmal haben wir diese Tendenz, das war jetzt nur ein Beispiel, manchmal haben wir diese Tendenz, dass wir bei anderen, was sie uns leisten sollen, dass wir sehr besonders kritisch sind. So, und das hat nicht genau gepasst und hier und da. Aber was wir dann anderen tun, ich hatte eine gute Motivation. Und warum beschwert er sich? Eigentlich habe ich doch nur und. Da stellen wir das Positive heraus. Verstehen wir ein bisschen bildhaft, was so Tendenzen sein könnten? Das bedeutet, dieser Stolz ist für Gott das Beleidigendste und letztendlich ist es am schwersten zu überwinden von allen Sünden. Unglaublich. Deswegen heißt es auch so oft in der Bibel, prüfet euch, wo ihr steht. Und das ist etwas, was wir bis Jesu Wiederkunft tun müssen. Aber jetzt gibt es noch etwas, was mich fast noch mehr schockiert hat als der Stolz. Und zwar heißt es in Bilder vom Reich Gottes, Seite 154 unten beziehungsweise 155 oben, oft ist es nur ein Lippenbekenntnis, wenn jemand seine geistliche Armut eingesteht. Das bedeutet, wir können hier sein, wir können sogar sagen, Gott, vergib mir meine Sünde. Wir tun es sogar im Gebet sagen. Und vielleicht zählen wir sogar gewisse Dinge auf. Und dennoch ist es nur ein Lippenbekenntnis. Wow. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich nicht sagen kann, bei wem was im Herzen vorgeht. Ich kann nicht sagen, ob es jemand ehrlich meint oder nicht. Und natürlich bin ich im Zweifel für den Angeklagten und nicht dagegen. Aber das ist eine Sache, wir müssen uns prüfen, ob aus unserem Herzen dieses Eingeständnis kommt oder ob es nur ein Lippenbekenntnis ist. Sie führt dann später auf, dass man sich dann besonders demütig vorkommt im Herzen, weil man ein Bekenntnis abgelegt hat. Unglaublich, was die Sünde mit uns Menschen macht. Und das macht sie mit uns allen. Wenn wir ehrlich sind, dann haben wir alle mit dem einen oder anderen Punkt mehr oder weniger zu kämpfen, nicht wahr? Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Aber jetzt haben wir gewisse Tendenzen und Gefahren angesprochen. Und ich finde es aber verblüffend, dass Jesus hier in dieser Umgebung damals, die besonders kritisch war in Bezug auf neue Lehren, dass Jesus, obwohl das eigentlich, wenn wir es jetzt, wie wir es durchgeackert haben, ein Tadel ist, dass es dennoch eine positive Botschaft ist. Ja? Wenn wir die Tiefe dieser Aussage sehen, dann merken wir, dass es ein Tadel ist und dennoch ist es eine positiv formulierte Botschaft. Und die Botschaft an sich ist auch positiv. Denn es bedeutet, dass diejenigen, und zwar jeder, der von seiner Sünde runtergedrückt wird, der sich bewusst ist seiner Schuld vor Gott, dass er nicht erst warten braucht, bis er sich bessert, bevor er zu Gott kommt, sondern dass er es jetzt tun kann und Jesus preist ihn glückselig. Du bist dir der Schuld bewusst, der Heilige Geist hat es dir offenbart, durch eine Predigt, durch einen Gedanken, durch Bruder, Schwester, wen auch immer, und du gestehst es ein und Jesus sagt, glückselig, denn jetzt, aus solchen Menschen wie dir, besteht das Reich Gottes. Und das ist etwas, was wir uns verinnerlichen müssen. Das ist etwas, was gegen unser Denken geht. Bei uns ist zugeben gleich Niederlage. In unserem Denken, in unserem natürlichen, menschlichen Denken. Der Stolz sagt, zugeben gleich Niederlage. Gewinnen, das ist gut. Aber Verlust und Bekennen, schlecht. Aber Jesus sagt, wenn du bekennst, wenn du dir deines Zustandes bewusst wirst. Und du bist in diesem Zustand. Ich bin in diesem Zustand. Dann sagt Jesus, glückselig bist du. Wir haben festgestellt, dass die Seligpreisungen eine aufsteigende Sequenz sind in der christlichen Erfahrung. Und wir wissen aber gleichzeitig, dass es nicht eine einmalige Sequenz ist. Wie wissen wir das? Nun, wem von euch hat Gott bei seiner Bekehrung jede einzelne Sünde und Charakterschwäche, die er hatte, gleich offenbart? Niemand? Okay, so ist es auch. Das bedeutet, Gott führt uns stückweise, wenn wir uns führen lassen, und offenbart uns immer wieder gewisse Mängel, Fehler, Sünden. Und deswegen ist diese Sequenz, die mit der ersten Seligpreisung beginnt, der erste Schritt des Christen immer wieder in seiner Beziehung zu Gott. Glückselig sind die geistlich Armen. Aber die Frage, die Christus uns eigentlich stellt, zwischen den Zeilen, auch zwischen den Zeilen von Offenbarung 3, Vers 17 ist, lässt du das zu? Gestehst du ein? Prüfst du dich selbst? Möchtest du erkennen, wie du bist? Und was er aber noch sagt ist, ich weiß doch schon längst, wie du bist. Ich weiß es. Und wenn du es zugibst, wenn du es nur zugibst, wenn du meinem Werben durch den Heiligen Geist nachgibst, dann bist du auf der Erfolgsstraße. Aus solchen Leuten besteht das Himmelreich. Deswegen ist die erste Seligpreisung, wie auch die anderen, tatsächlich eine frohe Botschaft. Es ist eine gute Botschaft. Es ist die Botschaft, ich darf aufgeben. Nicht mein christliches Leben, aber ich darf aufgeben, mich zu verteidigen. Ich darf aufgeben, mich gut darzustellen, was ich nicht bin. Ich darf das alles aufgeben. Ich darf bekennen, so ist das. Und deswegen ist es so wichtig, in dieser heutigen Zeit, auch bei der Botschaft an Laodicea, sehen wir, dass das vielleicht ein Lösungsmittel ist. Nicht vielleicht, sicher. Eins der Lösungsmittel, dass wir mit David sprechen, prüfe mich, o Herr, und siehe, ob ich auf rechten Wege bin. Möge das unser tägliches Gebet sein. Mögen wir uns Zeit nehmen dafür. Wir leben in einer hitzigen Zeit, natürlich. Aber lasst uns Zeit nehmen dafür. Lasst uns selbst prüfen. Anhand dem Charakter von Jesus. Er kann uns die Augen öffnen. Indem wir sehen, wie sein herrlicher Charakter ist und ich mich nicht selbst mit anderen Gemeindegliedern vergleiche oder sonst jemanden, sondern mit dem Original. Und da schneide ich den Kürzeren ab. Aber jeder, der diesen Weg gegangen ist, weiß aus Erfahrung und ihn geht, dass Christus Abhilfe schafft, dass Sünden überwunden werden können. Sie müssen nicht so bleiben. Charakterfehler, schlimme Charakterfehler können überwunden werden. Es mag dauern, aber Gott kann uns Abhilfe schaffen. Und die Frage an dich und mich heute ist, willst du mit Christus diesen Weg gehen? Wollen wir mit Christus diesen Weg gehen? Und wir wollen noch, glaube ich, zum Abschluss das Lied 200 singen, bevor wir dann gemeinsam beten. Aber 200 aus dem internationalen Liederbuch.